Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am Sonntag Exaudi. Das kommt aus einem Psalmvers: Herr, höre meine Stimme. Er hört unsere Stimme und wir hören seine Stimme. Das ist Gottesdienst. Der Wochenspruch ist noch einmal der gleiche wie der Tagesspruch an Christi Himmelfahrt. Jesus Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle Menschen zu mir ziehen. Pfarrer Motopo auf dem Schönberg hat uns ganz eindrücklich darüber gepredigt, er, der aus dem Kamerun kommt. Heute geht es um Brunnenbau im Sudan. Da wird Valerian Krupp vom EJW-Weltdienst uns berichten, wie er es schon öfter getan hat. Wir haben das lange als Weltmissionsprojekt unterstützt. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder bei uns sind. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen dem Kirchenchor, der heute den Gottesdienst mitgestaltet. Wir sind zwischen Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten. Und das ist ganz besonders eine Zeit, wo man sich bewusst ist, Jesus Christus, der Auferstandene, der Lebendige, ist bei uns. Und ihn wollen wir anbeten mit dem Lied Jesus Christus herrscht als König, 123, 1 bis 3. Lassen Sie uns miteinander einstimmen in Psalm 27, Nummer 714. Wir beten den Psalm ganz versweise im Wechsel. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich mir grauen?
Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang.
Zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten.
Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen.
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich.
Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz.
Verbirge dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht den Zorn deinem Knecht.
Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott mein Heil.
Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf.
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen.
Habe des Herrn, sei getrost und unversagt und habe des Herrn.
Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du erhöht beim Vater im Himmel bist und gleichzeitig bei uns, erst recht bei uns. Du bist der König über alles, was lebt, und doch wendest du dich jedem Einzelnen von uns zu. Du hörst unsere Stimme, du erhörst unser Gebet und du redest mit uns mit deiner Stimme. Dafür danken wir dir. Segne uns in diesem Gottesdienst, segne uns den Sonntag, deinen Auferstehungstag. Wir loben dich, preisen dich und beten dich an. Höre uns, wenn wir in der Stille miteinander und füreinander weiterbeten. Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit, durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit. Ein Licht weist den Weg, der zur Hoffnung führt, erfüllt den Tag, dass es jeder spürt. Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht. Amen. Bitte nehmen Sie zur Schriftlesung wieder Platz. Kirchenchor, Entschuldigung.
Lesung für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium Kapitel 7. Jesus auf dem Laubhüttenfest. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Wege. Amen. Jetzt wird uns der Chor noch ein weiteres Lied singen.
Wir schmecken alle. Einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Als ich heute Morgen um kurz vor 7 in Esslingen losgefahren bin, habe ich mir überlegt, ziehe ich noch einen Pullover an oder einen Kittel. Gedacht, Mai, die Sonne scheint, brauche ich nicht. Und kurz vor Lombach ging dann im Auto die Warnleuchte an. Achtung, Außentemperatur unter 4 Grad. Da habe ich gemerkt, ich bin im Nordschwarzwald angekommen. Das ist schön. Ich mag kalte Temperaturen und kaltes Wetter. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich war in den vergangenen Jahren immer wieder mal hier. Ich glaube, das letzte Mal 2023, da waren wir noch drüben im Gemeindehaus, weil die Kirche hier noch renoviert wurde. Schön zu sehen, wie sie jetzt geworden ist. Ich habe Ihnen eine Geschichte mitgebracht. Die Geschichte von Lydia und Beorn. Die beiden, die haben vor Jesu Geburt gelebt, sie waren Juden, haben ihr Leben aber in Griechenland gelebt, haben dort gearbeitet, Kinder großgezogen, sind in die Synagoge gegangen und haben mit der Gemeinde Feste gefeiert. Vor allem die Lydia freute sich jedes Jahr auf das Yom Kippur, das höchste jüdische Fest. Es war immer ein ganz besonderes Fest, dieses Versöhnungsfest. Für die beiden war es deshalb so wichtig, weil sie mit der Gemeinde feierten, dass Gott ihnen vergibt und damit nichts mehr zwischen ihnen und Gott steht. Am Abend des Yom Kippur, etwas müde vom Fest, saßen sie oft noch zusammen und in ihnen wuchs die Sehnsucht, noch mehr in der Nähe Gottes zu sein. Aber wie das so ist, der Alltag nahm seinen Lauf. Beor arbeitete als Händler, Jahr um Jahr verging, die Kinder wurden groß, schließlich erwachsen. Sie zogen aus und gründeten eigene Familien. Und irgendwann spürten die beiden, dass es auf den letzten Abschnitt ihres Lebens zuging. Und als sie wieder mal abends da saßen, sprachen sie darüber, sich ihren großen Wunsch zu erfüllen. Sie wollten nach Jerusalem ziehen, in die Nähe des Tempels, der Ort, an dem Gott gegenwärtig ist. Sie wollten Gott nahe sein. Und nach vielem Überlegen und Planen verkauften sie schließlich das Haus und Hof, trennten sich von vielen liebgewordenen Dingen, verabschiedeten sich aus der Gemeinde und machten sich auf den Weg nach Osten. Es dauerte einige Wochen, in denen sie auf Eseln und im Schiff unterwegs waren, und schließlich kamen sie in Jerusalem an. Bald fanden sie eine Wohnung, zwar ein bisschen außerhalb der Stadt, aber immer noch in der Nähe. Und als sie zum ersten Mal im Tempel waren, waren sie ergriffen von der Größe des Tempels, aber mehr noch von der Gewissheit, endlich ganz in Gottes Nähe zu sein. Das erste Yom Kippur in Jerusalem war überwältigend. Als sie am Abend wieder zusammensaßen, waren sie sich einig, es war die richtige Entscheidung gewesen, nach Jerusalem zu ziehen. Hier wollten sie bleiben und hier wollten sie begraben werden. So wie Lydia und Beor gab es viele in Jerusalem, Juden, die im Ausland lebten, aber im Alter nach Jerusalem zogen. Es gab so viele, dass es sogar eigene Synagogen, eigene Gemeinden mit Auslandsjuden gab. Und das kam Lydia und Beor ganz gelegen, weil sie das Griechisch, das dort gesprochen wurde, viel besser verstanden als das Aramäisch. Eines Tages hörten die beiden Gerüchte über einen Messias, einen, dem Wind und Welle gehorchten, der Menschen heilte und von Sünden freisprach. Natürlich wurde da auch in der Synagoge drüber geredet. Ein neuer Prophet Gottes? Wirklich der Messias? Es gab Menschen aus der Synagoge, die diesen Jesus getroffen hatten. Sie sprachen davon, wie Gott durch seinen Sohn die Trennung zwischen ihm und den Menschen überwindet. Da wollten Lydia und Beor dazugehören. Und so begannen sie, neben der Synagoge auch zu den Treffen der Jünger zu gehen. Und die beiden ließen sich schließlich taufen. Einige Jahre später wurde Beor krank und starb schließlich. Lydia beerdigte ihn so nah am Tempel wie möglich. Für Lydia wurde es jetzt aber schwierig. Das Geld aus dem Verkauf ihres Hauses war aufgebraucht. Das Grab nahe am Tempel war teuer und hatte fast den ganzen Rest des Geldes verschlungen. Ohne die Familie in ihrer Nähe war Lydia ziemlich allein. Und immer wieder fand sie sich in der Situation, dass sie auf die Versorgung aus der Gemeinde angewiesen war. Die letzten Wochen hatte sie oft kaum etwas bekommen und ging manchmal sogar hungrig nach Hause. Sie hörte jedoch, dass die Witwen aus den Jerusalemer Gemeinden mehr bekamen. Und genau in dieser Situation geht es um den heutigen Bibeltext. Ich lese aus der Apostelgeschichte 6 die Verse ab Vers 17. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurde bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir wollen aber ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Wir kennen die Situation am Anfang der Urgemeinde so ein bisschen. Da ging es heiß her. Die Gemeinde wuchs, immer mehr Menschen kamen dazu. Was für eine Freude. Gleichzeitig wuchs aber auch der Widerstand. Es gab immer mehr Anfeindungen. Im Kapitel vorher, in Kapitel 5, werden die Apostel vor den Hohen Rat zitiert und werden erst ins Gefängnis geworfen und müssen dann dem Hohen Rat Rede und Antwort stehen. Niemand wusste so genau, wie es weitergehen würde. Würden die Juden in Jerusalem noch erkennen, wer Jesus wirklich war? Oder würden die Treffen mit den Jüngern bald verboten werden? Wer sich als Christ zu erkennen gab, musste in Betracht ziehen, dass es Widerstand geben konnte. In dieser dynamischen und manchmal vielleicht auch etwas chaotischen Situation ist es nicht verwunderlich, dass die Organisation der Armenspeisung irgendwie nicht ganz so lief, wie es eigentlich geplant war. Und die Apostel sagten, es ist zu viel. Wir schaffen nicht alles. Wir schaffen es nicht, zu lehren und zu beten und die Armen zu versorgen. Wir brauchen Unterstützung. Die Situation der Gemeinde damals hat durchaus die ein oder andere Ähnlichkeit mit unserer Situation, wie ich finde. Eine sehr dynamische Veränderung, die Unsicherheit, wenn man sich als Christ zu erkennen gibt, und die Unklarheit, wie es eigentlich weitergeht, verbinden uns miteinander. Wir kommen nur sozusagen von der anderen Seite. Hat der jungen Jerusalemer Gemeinde das schnelle Wachstum zu schaffen gemacht, ist es bei uns der schnelle Rückgang, der uns umtreibt. Der Grundkonsens in unserer Gesellschaft hat seine Wurzeln im Glauben. Immerhin kennt unser Grundgesetz die Verantwortung vor Gott und setzt christliche Werte wie Barmherzigkeit und Nächstenliebe voraus. Aber dieser Konsens schwindet. Nicht einmal mehr 50% der Menschen in Deutschland gehören zu einer der großen Kirchen. Wir sind zu einer Minderheit geworden und werden es noch weiter. Auch das verbindet uns mit den Christen damals. Nach den Prognosen geht der Rückgang der Mitgliederzahlen in den christlichen Kirchen weiter, verschärft sich noch. Unsere Synode hat gerade beschlossen, dass in den nächsten Jahren 31% des Haushalts eingespart werden müssen. Fast ein Drittel. Im Jugendwerk merken wir das deutlich. Ein Drittel weniger Leute, das tut richtig weh. Sie kennen wahrscheinlich die Diskussion aus ihren eigenen Kirchengemeinderatsdiskussionen. Aber wie soll das gehen? Kirchen kann man nicht einfach verkaufen. Also muss an der inhaltlichen Arbeit gespart werden. Weniger Pfarrer, weniger Geld für Angebote. Soll das den Rückgang aufhalten? Wie geht's weiter? Da geht's uns wie der jungen Jerusalemer Gemeinde. Wir wissen es noch nicht genau. Es ist noch nicht klar, wie es weitergeht. Hier im frommen Süden Deutschlands muss man sich in der Regel keine großen Sorgen machen, wenn man sich als Christ zu erkennen gibt. Ich höre aber zum Beispiel von Lehrerinnen und Lehrern, die vorsichtig geworden sind, wem sie erzählen, dass sie Jesus nachfolgen oder nicht, weil sie mit beruflichen Konsequenzen zu rechnen haben. Die schnellen Veränderungen in der Gemeinde, in der Atmosphäre, in der Gesellschaft, in der man sich überlegt, sich als Christ erkennen zu geben, die Unklarheit, wie es weitergeht, eine Gemeinde in der Minderheit der Gesellschaft, da sind wir der Jerusalemer Urgemeinde sehr ähnlich. Und mal ehrlich, wer von uns kennt das Gefühl nicht? Es ist einfach zu viel. Ich glaube, dass wir uns in Zukunft noch weiter auf eine Situation zubewegen werden, wie sie in der Urgemeinde war. Die Kirchen als Organisation werden in Zukunft wohl noch mehr von ihrer Prägekraft für die Gesellschaft einbüßen. Ich finde, es könnte eine gute Vorbereitung auf so eine Situation sein, mal in den Osten von Deutschland zu fahren und mal mit Kontakt mit Christen, zum Beispiel aus dem CVJM in Berlin oder einer Gemeinde in Brandenburg zu suchen. Die haben bereits viele Jahre Erfahrung, wie es ist, als Christ, als christliche Kirche in einer Gesellschaft zu leben, die der Kirche überhaupt keine Prägekraft mehr zutraut und die für sie jede Relevanz verloren hat. Das könnte eine gute Vorbereitung sein auf die Situation, die uns vermutlich auch so oder so ähnlich bevorsteht. In so einer Situation kommt es weniger auf die Organisation an, dafür aber mehr auf den Einzelnen. Nicht die Organisation Kirche wird das Gesicht der Kirche prägen, sondern wie Christen, wie wir unseren Glauben im Alltag leben. Auch das verbindet uns mit den Christen damals. Wenn man das so hört, da kann einem irgendwie das Herz schwer werden und der Mut sinken. So dieses Gefühl, alles geht den Bach runter, der Letzte macht das Licht aus und gut. Ich bin aber trotzdem sehr zuversichtlich und das hat einen Grund. Denn es ist unser Herr, der sein Reich baut. Und das tut er bereits seit 2000 Jahren. Ich finde es immer wieder beeindruckend, mir vorzustellen, dass als Jesus angefangen hat, sein Reich zu bauen, da hatte er 12 junge Menschen um sich rum. Wahrscheinlich so im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Einige von denen konnten vielleicht noch nicht mal lesen. So viel wie hier vielleicht, ich sag mal, in den ersten 2, 3 Reihen sitzen, das war der Anfang. Mehr hat's nicht gebraucht. Damals wie heute gilt, es ist Gott, der sein Reich baut. Und er ruft uns dazu, daran mitzubauen. Die Veränderungen, die vor uns liegen, werden nicht einfach sein und sind sicher auch schmerzhaft, weil wir Gutes und Liebgewonnenes zurücklassen und loslassen müssen. Ich glaube aber auch, dass es eine Chance ist, wenn uns wieder bewusster wird, dass es mehr als bisher darauf ankommt, wie wir unseren Glauben in unserem Umfeld leben. Die Frage, mit der sich die Jerusalemer Gemeinde auseinandersetzen musste, war, wie gehen eigentlich der Dienst am Wort und der Dienst am Menschen, denn das bedeutet Diakonie, gut zusammen? Und ich finde es mal wieder klasse, wie ehrlich die Bibel an dieser Stelle ist. Nach den vorigen Kapiteln könnte man ja meinen, der jungen Gemeinde geht's rundum gut, Gottes Geist ist gegenwärtig, sie wächst und selbst die damaligen Machthaber können der jungen Gemeinde nichts anhaben. Und da passt so ein Bericht von inneren Spannungen in der Gemeinde überhaupt nicht ins Bild. Aber der Lukas nimmt kein Blatt vor den Mund. und nennt den Missstand beim Namen. Die Apostel haben zu wenig Zeit für ihre eigentliche Aufgabe, Verkündigung, Lehre und Gebet. Die Armenspeisungen funktionieren nicht richtig, die griechischen Geschwister murren. In der Kirchengeschichte gab es immer wieder Diskussionen darüber, wie die beiden Aufgaben eigentlich zusammengehören. Die einen sagen, Verkündigung und Gebet, das ist doch das Wesentliche des Glaubens. Gott ruft uns in seine Gegenwart. In der Predigt, im Lobpreis und in der Anbetung kommen wir dorthin. Die profane, praktische Arbeit, die ist doch eigentlich gar nicht so wichtig. Darauf kommt es doch nicht an. Das kann doch jeder. Auf der anderen Seite stehen die, die sagen, Glaube wird doch erst in der Tat sichtbar. Jesus ruft uns zum Dienst an den Menschen. Mit Beten und Liedersingen ist noch niemand geholfen. Ich finde es deshalb sehr interessant, wie die Jerusalemer Urgemeinde dieses Thema angeht und löst. Lasst uns auch nochmal in den Text schauen. In Vers 3, da heißt es, darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben, voll des Geistes und der Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Der gute Ruf stand wohl für Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit. Solche Menschen konnte man zutrauen, unbestechlich zu sein und gut mit Geld umgehen zu können. Mit der Weisheit ist lebenspraktische Klugheit gemeint. Wir würden heute vielleicht sagen, das sind geschickte Leute, die können gut organisieren, Leute, die einfach anpacken können. Also sind eigentlich zwei durchaus ganz praktische Eigenschaften gesucht. Die beiden Kandidaten sollen aber auch voll des Geistes sein. Und es zeigt, auch die nach außen scheinbar ganz profane Arbeit der Armenspeisung ist letztlich eine zutiefst geistliche und geisterfüllte Aufgabe. Dienst am Menschen und Dienst am Wort sind beides geistliche Aufgaben. Beides gehört untrennbar zusammen. Das Gebet und die Verkündigung, ohne etwas zu tun, ist letztlich herzlos den Menschen gegenüber. Den Menschen, die Jesus doch so wichtig sind. Der Dienst am Menschen ohne Glauben nimmt nicht ernst, dass der Mensch mehr braucht als nur äußerliche Hilfe und verwehrt ihm letztlich die Vergebung und die Versöhnung mit Gott und den Zugang zu Gott. Ich finde interessant, dass man von zwei dieser 7 armen Pfleger später noch was hört, nämlich zum einen von Stephanus. Der muss wegen einer sehr überzeugenden Rede vor den Hohen Rat und den Philippus, der auf dem Weg ist nach Äthiopien und dort dem Kämmerer begegnet, er ist auf Missionsreise. Beide Aufgaben, die Rede und die Missionsreise, eigentlich eher Aufgaben, die wir mit der Verkündigung verbinden würden. Es zeigt aber auch nochmal, wie nahe Verkündigung und Diakonie in der Gemeinde zusammen waren. Wie ist es bei Ihnen? Wo sind Sie eher zu Hause? Sind Sie eher Team Diakonie oder eher Team Verkündigung und Gebet? Beide. Die Lobpreiszeit und den Dienst am Menschen haben ihren Ursprung in Jesus. Und beides, das Gebet und der Einsatz für andere, ist Ausdruck unserer Liebe zu unserem Herrn. Die Liebe zu unserem Herrn, die verbindet beides untrennbar miteinander. Was können wir aus dem Text mitnehmen? Lasst eure Liebe zu eurem Herrn im Alltag sichtbar werden. Es gibt ganz unterschiedliche Gaben und Aufgaben und die gilt's einzusetzen. Was sind Ihre Gaben? Vielleicht ist es die Verkündigung. Vielleicht ist es, Menschen zu helfen. Aber es gibt noch so viel mehr. Ich habe in der Vorbereitung für den Gottesdienst mal auf der Homepage hier von der Gemeinde geschaut und gesehen, es gibt Posaunenchöre, Singkreise, Jungscharen. Wie cool, dass es Menschen gibt, die ihre Gaben da einbringen. Im CVJM in Esslingen gibt es eine Gruppe, die für Familien im Wochenbett kocht, sodass sich die jungen Familien nicht um das Essen kümmern müssen, das geliefert bekommen und mehr Zeit haben, sich aneinander zu gewöhnen. Wie klasse. Was machen Sie gerne? Wo schlägt Ihr Herz? Bei was vergessen Sie die Zeit? Überlegen Sie doch mal, wie dabei die Liebe Gottes auch für andere sichtbar werden kann. Die Apostel haben bei der Berufung in ihrem Alltag Platz geschaffen, damit sie ihre Gaben leben können. Wie könnten sie Platz schaffen, damit sie ihre Gaben in Gottes Reich einbringen könnten? Wir leben in einer Zeit, in der es wieder mehr drauf ankommen wird, wie wir unseren Glauben im Alltag leben. Lasst uns unser Leben so leben, dass es von der Liebe Gottes und von der Sehnsucht nach ihm geprägt ist. So wie bei Lydia und Beor. Das verbindet uns, der Wunsch, unserem Herrn nahe zu sein. Und bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen brauchen wir den Mut nicht sinken lassen, weil wir wissen, es ist Gott, der sein Reich baut, damals und genauso heute. Amen. Wir singen miteinander das Lied 602, Auf Seele Gott zu loben, die Strophen 1 bis 3. Ja, ich darf Ihnen auch noch ein bisschen aus dem Sudan erzählen. Eins der Projekte, für die ich verantwortlich bin. Im Weltdienst haben wir insgesamt 8 Partnerländer, die uns irgendwie zugewachsen sind, wo wir Menschen kennen und mit denen wir zusammen versuchen, ganz praktisch was zu tun. Also eher so die diakonische Seite. Ich bin für das Team verantwortlich im Weltdienst und die Länder Äthiopien, Südsudan und Sudan gehören zu meinen Aufgaben. Da darf ich Ihnen ein bisschen was erzählen, was wir da tun. Wahrscheinlich haben Sie es mitbekommen, in den Medien hört man gerade an der einen oder anderen Stelle was davon, dass es im Sudan einen Krieg gibt. Mittlerweile jährt der sich zum dritten Mal. Und manchmal wird er als Bürgerkrieg bezeichnet. Das ist aber eigentlich nicht ganz richtig, weil letztlich kämpfen da keine Bevölkerungsgruppen gegeneinander, sondern es sind letztlich zwei Militärgruppen, die gegeneinander kämpfen. Die Zivilbevölkerung ist da eher nicht so sehr beteiligt. Sie tragen aber nachher die Konsequenzen. Auf der einen Seite ist es das sudanesische Militär, auf der anderen Seite ist es die RSF, die Rapid Support Forces, die da gegeneinander kämpfen. Die haben früher zusammen, waren früher zusammen in der Allianz und die ist dann zerbrochen, letztlich um die Macht im Sudan. Wahrscheinlich haben die Russen da eine sehr unglückliche Rolle gespielt, indem sie diesen Rapid Support Forces, indem sie die unterstützt haben mit Waffen und sie letztlich da auch aufgestachelt haben, zu sagen, hey, übernehmt dieses Land doch, das könnt ihr doch auch ohne die eigentliche Regierung regieren. Das macht den Konflikt, diese Einmischung von außen macht den Konflikt wirklich auch schwierig. Ich habe schon gesagt, RSF werden von Russland unterstützt, von Ägypten. Die sudanesische Regierung wird aus den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt. Und das macht den Krieg so langwierig. Ja, eigentlich ist die Gesellschaft, das Land, die ist so arm, die könnten den Krieg ohne die Unterstützung von außen überhaupt nicht fortsetzen. Im Moment ist es so, dass sich das Land, dass sich die Rapid Support Forces mehr im Westen bewegen, die sudanesische Regierung eher den Osten hält. Man könnte vermuten, dass es irgendwann nochmal zu einer Landesteilung kommt. Ne? Sie wissen, Sudan und Südsudan, früher ein Land, inzwischen zwei unterschiedliche Länder und eventuell kommt es im Sudan nochmal zu einer Landesteilung zwischen Ost und West. Leidtragenden dieser ganzen Konflikte sind wie so oft die Zivilbevölkerung. Die Hauptstadt Khartoum, sieht man hier oben, da ist die Hauptstadt. Da haben die Kämpfe begonnen und diese Stadt gibt es eigentlich nicht mehr. Sie war das Zentrum wirklich des ganzen Landes, wirtschaftlich das Zentrum. Die ganze Wirtschaft ist da drüber gelaufen, wirtschaftlicher Knotenpunkt. War kultureller und administratives Zentrum. Heute ist die Stadt eine Geisterstadt. Ja, da leben kaum noch Menschen. Ganz, ganz viele Gebäude sind zerstört und zum Teil werden die Gebäude, also da wo es noch irgendwie Kupferleitungen, haben wir jetzt gehört, werden aus den Gebäuden rausgerissen, weil sie halt irgendwie, weil man Draht braucht oder weil man den Kupfer verkaufen kann oder so. Und man damit natürlich die Gebäude auch so beschädigt, dass sie in absehbarer Zeit nicht wieder bezogen werden können. Kein Strom, kein Wasser, kein Abwasser. Es ist wirklich, also da ist nicht mehr viel. Die Menschen im Umfeld von Khartoum, die sind geflohen vor dem Krieg und Ziel waren oft sogenannte Safe Places, also Orte, von denen man wusste, dass die eher nicht am Konflikt beteiligt sind. Zwei von denen sind Port Sudan oben im Norden, das ist hier auf der Karte nicht mehr ganz drauf. Das ist irgendwo hier oben, da so am Roten Meer. Und der andere sind die Nuba-Berge. Die sind hier in dem Gebiet, im Grenzgebiet zwischen Sudan und Südsudan. In beiden Orten haben wir Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. In Port Sudan ist es der CVJM, der dann eine Schule im geflüchteten Gebiet betreibt. Und in den Nuba-Bergen ist es NCDO, National Christian Development Organization, mit denen wir schon viele Jahre bei diesen Brunnen zusammenarbeiten. Die Nuba-Berge, die sind sehr unzugänglich, also ist sehr hügeliges Gelände. Und die Menschen, die dort wohnen, die zeichnen sich, finde ich, dadurch aus, dass sie sehr Verantwortung übernehmen, ja, dass sie versuchen, ihren Alltag wirklich zu gestalten, dass sie Sachen anpacken, dass sie da auch ehrgeizig sind, dass sie sehr aktiv sind. Und ich habe so beim Herfahren gedacht, ja, das verbindet sie irgendwie mit dem Schwarzwald, mit dem, was ich mit dem Schwarzwald verbinde. Ja, da die Menschen, die ich kenne, da sind ganz viele auch so, wir nehmen die Sache in die Hand, wir packen es an, wir machen so, dass es für uns geht. Zum Beginn des Krieges war es so, dass wirklich in den Nuba-Bergen und auch in Port-Sudan, dass da jeden Tag Busladungen voll Menschen angekommen sind, die vor allem aus der Khartoumer Gegend, später auch aus anderen Landesteilen, die da alles zurückgelassen haben und dorthin geflohen sind. Port-Sudan hat seine Einwohnerzahl in der Zeit verdoppelt. Jetzt kann man sich vorstellen, eine Stadt, die so eine mäßig funktionierende Infrastruktur hat, wenn die ihre Bevölkerungszahl plötzlich verdoppelt, das kommt zum Infarkt. Ja, das geht überhaupt nicht. Der Strom reicht nicht. Das Wasser reicht nicht. In Port-Sudan ist der Damm, der so eine Wasserversorgung sicherstellt, der ist gebrochen und ist seither nicht mehr repariert. Das war nicht kriegsbedingt. Das ist einfach, ist kaputt gegangen, weil er nicht richtig gewartet war. Das heißt, die Menschen in Port-Sudan haben zwar noch Wasser vom Meer, dadurch haben sie Zugang zu Wasser, aber das muss halt eben entsalzt werden und das ist relativ teuer und aufwendig. Die Nuba-Berge sind ein Rückzugsort seit jeher gewesen. Also das macht vielleicht auch so ein bisschen diese Eigenständigkeit der Menschen dort aus, dass sie den Konflikt nicht mehr aus dem Weg gegangen sind und gesagt haben, wir ziehen uns zurück. Das Gelände ist so unzugänglich, dass irgendwelche Kriegstreiber da immer kein so Interesse dran hatten, reinzugehen. Und das hat ihnen relativen Frieden beschert. Eine ganz wichtige Frage ist natürlich, gerade wenn es um solche Flüchtlingssituationen geht, wo kommt Wasser her? Weil es einfach ganz existenziell ist, ohne Wasser geht einfach nichts. Wir haben da einen kleinen Film zusammengeschnitten, noch mit Material von 2023. Das ist also schon ein bisschen älter, ist auch aus der Gegend, Sie haben es vorher gesehen, von Yambio, da wo dieser Pfeil war, im Südsudan. Die Situation ist aber durchaus vergleichbar. Genau.
Woher kommt Wasser, wenn es nicht aus dem Wasserhahn kommt? Das ist Christine. Sie lebt im Südsudan. Wasserleitungen und Wasserhähne gibt's hier nicht. In diesem Video erzählen wir euch, woher sie trotzdem Wasser bekommt. Am Rand von Yambio, ganz im Süden des Landes, wohnt Christine in einer Hütte. Viele Jahre lang ist sie früh morgens aufgestanden, um Wasser zu holen. Sie nahm die beiden Kanister und machte sich auf den Weg. Draußen war es noch dunkel. Wie gut, dass sie den Weg auswendig kannte. 2 Stunden war sie bis zum Brunnen unterwegs. Wenn sie später aufsteht, ist das Wasser am Wasser noch trüb und verschlammt. Manchmal gibt es auch einfach kein Wasser mehr. Das Wasser aus den Kanistern musste den Tag über reichen. Zum Kochen und Waschen, Kinderbaden und so weiter. Aber seit fast einem Jahr gibt es einen neuen Brunnen. Der ist nur 10 Minuten weg. Jetzt muss sie das Wasser nicht mehr über weite Strecken tragen. Das Wasser dort ist immer sauber. Der Brunnen hat ihren Alltag verändert. Nicht nur, dass sie die Kanister nicht mehr so lange tragen muss. Ihre Kinder sind auch weniger krank, weil sie öfter Hände waschen können. Das ist nicht nur für Christine so, sondern für ihr ganzes Dorf. Wenn du mithelfen willst, dass es anderen Menschen so geht wie Christine und ihrem Dorf, dann unterstütze uns. Ein Brunnen kostet ca. 12.000 Euro. Das ist zwar eine ganze Menge, aber wenn viele mitmachen, kann der Brunnenbohrer bald wieder ausrücken und den nächsten Brunnen bohren. Da hilft jeder Euro.
Wasser ist die Grundlage. Wir versuchen mit den Brunnenbohrungen diese Grundlage zu schaffen. Es werden vor allem 2 unterschiedliche Arten von Brunnen gebohrt. Das eine sind diese Water Yards, die etwas größeren, die man hier sieht. Die zeichnen sich dadurch aus, dass die oben ein Solarpanel drauf haben, drunter diese Wasserkanister, stehen die gleichzeitig ein bisschen im Schatten und werden nicht so warm. Und unten drunter hat es dann die Wasserhähne, durch die Menschen dort sich einfach wirklich jederzeit ein sauberes Trinkwasser drankommen. Die Solarzelle, die unterstützt eine Elektropumpe, die in das Bohrloch abgesenkt wird, und dadurch läuft das ganze System relativ gut. Diese Water Yards, die sind nicht ganz günstig, die kosten so 26.000 Euro, um die zu errichten. Die Handbrunnen, die sind deutlich günstiger, die kosten nur ungefähr 12.000 Euro. Allerdings, was wir gemerkt haben bei denen, die gehen viel öfter kaputt. Man kann sich vorstellen, wenn man da
jeden Tag aus 30, 40, 50 Metern das Wasser hochpumpt. Das ist einfach auch eine ganz schöne mechanische Belastung, die da drauf geht, und dadurch gehen die dann einfach auch nach einiger Zeit gehen die kaputt. Ganz oft können die Leute das vor Ort selber reparieren, aber manchmal kommt es auch gerade bei der Versorgung mit Ersatzteilen zu Engpässen, und das ist dann immer schwierig, wenn dann plötzlich der Brunnen vor Ort ausfällt. Deswegen gucken wir gerade eigentlich eher, dass wir diese Water Yards hinkriegen, weil die zwar teurer sind, aber in der Wartung deutlich weniger anfällig als diese Handbrunnen. Eine Besonderheit bei den Brunnen, das gehört immer mit dazu, dass dort so Wasserräte eingesetzt werden. Also Menschen aus dem Umfeld, die entweder was zu sagen haben, also so Älteste aus dem Dorf, Leute, die einfach, die gewählt werden, ganz demokratisch von den Dorfbewohnern, die sich dann um alle Angelegenheiten mit dem Wasser kümmern. Angefangen vom Unterhalt, aber auch die Versorgung, die Verteilung im Dorf hat dieser Wasserrat dann zu regeln. Das ist ein ganz wichtiger Teil dieses Projekts, weil nur irgendwo einen Brunnen hinzustellen, wieder wegzufahren, das ist meistens nicht so besonders nachhaltig. Und da den Menschen diesen Brunnen sozusagen zu übergeben und zu sagen, jetzt ist es euer Brunnen, jetzt müsst ihr auch gucken, das ist super hilfreich und hat dazu geführt, dass viele von den Brunnen wirklich langfristig sich langfristig halten. Manchmal legen die Wasserräte dann auch eine Gebühr fest, ja, die für das Wasser erhoben wird, wenn man Wasser zapft. Die ist meistens sehr, sehr, sehr gering. Gibt ihnen die Möglichkeit, einfach, wenn Reparaturen anstehen, diese dann auch auszuführen, Ersatzteile zu besorgen und so weiter. Genau, die Christine haben wir da getroffen. Sie ist eine von denen, und sie hat uns nochmal was ganz Interessantes erzählt, was wir in anderen Projekten auch schon wahrgenommen haben. Ah, sorry, nochmal kurz zurück. Da hat sie uns dieses Wasserloch gezeigt, wo sie früher Wasser holen war, zwei Stunden weg. Und man kann sich vorstellen, wenn da irgendwie 30 Leute dran waren und Wasser rausgeholt haben, da will man nicht als 31. hin und sich das Trinkwasser da holen. Das Ergebnis war, sie ist früh aufgestanden, ja, um möglichst vielleicht als 10. oder so schon am Wasserloch zu sein. Das hat die Situation für das Dorf aber nicht wirklich besser gemacht. Und zum Teil gefährdet es auch die Frauen, weil die dann wirklich da mitten in der Nacht lange Strecken unterwegs sind. Keine so gute Idee. Der Brunnen, der neue, der ist jetzt 10 Minuten weg. Ja, also eine Riesenerleichterung. Nicht mehr 2 Stunden, sondern nur noch 10 Minuten. Klammer auf, ich habe trotzdem noch höchsten Respekt vor diesen Menschen dort. Wenn wir uns vorstellen, dass wir das Wasser, das wir brauchen, 10 Minuten, über eine Strecke von 10 Minuten tragen würden, wir würden ganz schön schwitzen und mit der Zeit dicke Oberarme entwickeln, weil das ist richtig, richtig Arbeit. An die 2 Stunden will ich gar nicht denken.
Warum tragen die Männer das nicht?
Lachen. Das hat tatsächlich was mit der Kultur zu tun. Das Wasser gehört zum Haushalt und Haushalt ist Frauenarbeit. Es gibt einzelne Regionen, da ist es anders. Da machen das die Männer. Wir wissen von einer Region bei den Beja, ganz oben im Norden von Sudan, an dieser Port-Sudaner Ecke, da waren das 12 Stunden, die bis zur nächsten Wasserstelle laufen mussten. Da hatte ich Ihnen, glaube ich, das letzte Mal davon erzählt. Und da machen das die Männer, weil man die Frauen nicht so lange einfach ohne Begleitung losschickt. Also das hat ganz viel mit Kultur zu tun. Aus unserer Sicht rechtfertigt es das nicht. Ja. Was uns die Christine erzählt hat, dass das Wasser wie so ein Zündfunke für die Entwicklung war. Das haben wir an anderen Stellen auch bemerkt. Wenn es kein Wasser gibt, dann gibt es auch keine Entwicklung. Also da ist Wasser wirklich das Leben, das ist der Anfang von allem. Wenn das Wasser da ist, dann ist ganz oft der Wunsch entstanden nach zum Beispiel einer besseren Gesundheitsversorgung, nach Bildung von den Kindern und so weiter. Letztlich nach einer wirtschaftlichen Entwicklung. Da sind wir im Jugendwerk immer nicht so richtig gut. Ja, das ist nicht unser Schwerpunkt, aber bei dem Wasser können wir mithelfen, zumindest bei Gesundheit und Bildung immerhin vermitteln. Bei der Wirtschaft sind wir raus. Aber wir merken, dass das wirklich das Wasser hier wirklich die Grundlage ist. Wenn es kein Wasser gibt, dann findet auch keine Entwicklung statt. Und da, wo es Wasser gibt, da ist wie so ein Pflänzchen, das aufgeht, fangen plötzlich an, die Leute zu überlegen, werden unruhig, wie könnte das weitergehen, wie könnte es wir wirklich nochmal zu einer nachhaltigen Veränderung kommen. Ich habe Ihnen noch das hier zwei Bilder mitgebracht von den Mitarbeitern aus dem Projekt vor Ort, der Grace und dem Maurice. Und ich habe sie gefragt, warum macht ihr das eigentlich? Was treibt euch an? Denn die sind genauso betroffen, die Menschen, die dort arbeiten, sind genauso betroffen vom Krieg, die sind genauso betroffen von den schwierigen Lebensumständen, von den hohen Lebensmittelpreisen etc. etc. Warum setzt ihr euch nicht irgendwo hin und schiebt Frust, ja, und beschwert euch über die Umstände, sondern warum quält ihr euch für andere? Und das war die Antwort, das hat mich beeindruckt, weil sie gesagt haben, das Wasser ist Leben. Das ist die Grundlage. Und mit dem, was wir tun, retten wir Menschenleben. Deswegen stehen wir morgens auf, deswegen setzen wir uns ein. Das fand ich einen starken Satz für Menschen, die wirklich in der gleichen schwierigen Situation sind wie alle anderen dort. Ein ganz herzliches Dankeschön für die Unterstützung in den vergangenen Jahren. Wenn Sie das Projekt weiter unterstützen wollen, hier gibt es einen QR-Code auf unserer Homepage ejw-weltdienst.de. Finden Sie auch noch weitere Informationen, auch die Möglichkeit, das Projekt zu unterstützen. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, lieber Valerian Krupp. Wir erheben uns zum Gebet. Anfang Mai ist in Losburg Rolf Siegel verstorben, hinterer Siedlungsweg im Alter von 70 Jahren. Er wird im engsten Familienkreis auf dem Friedhof in Losburg beigesetzt. Ewiger Gott, wir danken dir für das Leben von Rolf Siegel. Nimm ihn auf in deinen Frieden und stehe den Angehörigen in der Zeit der Trauer bei. Am kommenden Sonntag wird Mia Frey in Oberbrendi getauft. Ewiger Gott, wir danken dir für Mia und bitten dich, dass sie dich kennen und lieben lernt. Wir bitten dich für die Eltern, dass du sie segnest und ihnen hilfst in der Begleitung und Erziehung ihres Kindes. Und wir bitten dich für die Arbeit des EJW-Weltindes und für den Brunnenbau im Sudan.
Herr Jesus Christus, und wie gut, dass du uns kennst und dass du uns zum Mitarbeiten in deinem Reich berufst. Ich danke dir, dass du uns siehst. Und ich danke dir, dass du die Menschen im Sudan siehst. Ich danke dir, dass du die Christine kennst, die Grace, den Maurice und all die anderen. Herr, und du kennst sie und siehst ihre Situation und siehst, wie schwierig sie ist, wie sie zerrissen sind und leiden unter den Kriegsbedingungen. Und ich bitte dich, Herr, um dein Erbarmen. Ich bitte dich um deine Nähe und um deinen Trost. Herr, und wir halten dir die unterschiedlichen Konflikte dieser Erde hin. Der Sudan ist nicht der einzige. Du siehst die Kriegstreiber, die von den Konflikten profitieren. Und wir bitten dich, Herr, dass du ihnen Einhalt gebietest. Wir bitten dich, dass du Menschen stark machst, die den Frieden suchen. Wir bitten dich, dass du ihnen die richtigen Worte gibst, dass Frieden wird. Herr, wir bitten dich für unser Land, das politisch auch zerrissen ist, wo die Spannungen wachsen. Und wir bitten dich auch da, dass du dir Menschen berufst, die nach dem Frieden suchen, die das Verbindende suchen. Herr, wir bitten dich für uns, du siehst unseren Alltag. Wir bitten dich, dass du mit uns gehst, dass du unseren Blick immer wieder hinziehst zu dir und dass du uns Kraft gibst. Und alles, was uns sonst noch auf dem Herzen liegt, schließen wir ein in das Gebet Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre, 610, die drei Strophen.
Herzlichen Dank an alle, die heute Morgen zum Gottesdienst mitgewirkt haben. Und herzlichen Dank an alle, die heute Morgen gekommen sind. Vielen Dank, Frau Pfarrerin Stierlen und Herr Krupp, dass Sie schon so weit zu uns hierher gereist sind, in den etwas kühleren Schwarzwald. Sie haben gesagt, ja, Jesus baut sein Reich heute noch und das schon seit 2000 Jahren. Und wir alle, ja, dürfen Jesus fragen, wo er uns haben möchte. Ob wir im praktischen Bereich oder ob wir eben, ja, sonst sein Wort verkündigen, durch unser ganzes Leben. Schön, dass wir ihn fragen dürfen und ich weiß genau, er wird uns das aufs Herz legen, das auch wichtig ist für unseren Bereich und unser Leben. So, und herzlichen Dank für das Opfer vom vergangenen Sonntag. Es war für die eigene Gemeinde bestimmt. Es betrug 117 Euro. Das heutige Opfer erbitten wir für den EJW-Weltdienst und möchten es eben den Brunnenbau im Sudan damit unterstützen. Ich glaube, wir wissen erst, was das heißt, mal das Wasser zu tragen, wenn man es wirklich machen müsste. Also sei es Ihrer Liebe anbefohlen. Und schön, wenn wir die Menschen dort so unterstützen können, durch unsere Geldgabe. Am kommenden Montag, also morgen Abend, findet wieder der Theo-Talk mit Ruben Bühner statt. Er stellt sich da zur Verfügung für Fragen, die wir als Gemeindeglieder haben, und versucht sie ja im offenen Gespräch eben zu beantworten. Es findet statt um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Wittendorf. Und am Dienstagabend findet in Lombach um 17.30 Uhr die Austauschgruppe Hoffnung in schweren Zeiten statt. Und an Oberbrendi trifft sich wieder die Walking-Gruppe an der Kirche um 18.30 Uhr, auch am Dienstag. Am kommenden Mittwoch wird der Treffpunkt für Frauen im Gemeindehaus sich treffen in Wittendorf um 19.30 Uhr. Frau Pfarrerin Stirlen wird den Abend halten und unter anderem auch mit Abendmahl feiern. Am kommenden Donnerstag trifft sich der Lesezirkel im Gemeindehaus in Wittendorf um 19 Uhr. Und jetzt noch die Gottesdienste an Pfingsten um 9 Uhr hier in Lombach und in Wittendorf. Dort wird der Kirchenchor mitgestalten und um 10.30 Uhr in Losburg und Oberbrendi mit Taufe. Am Pfingstmontag feiern wir zusammen in Losburg um 10 Uhr Gottesdienst. Und jetzt hören wir nochmals den Chor.
Das Thema des Sonntags, höre meine Stimme, hilf mir doch, halte mich, ganz wunderbar aufgenommen hat. Und wenn jemand einen Ort sucht, wo er seine Begabung einbringen kann, dann doch auch beim Kirchenchor, also herzliche Einladung mitzusingen. Und beim Treffpunkt für Frauen am Mittwoch wird es gehen um Paul Gerhardt, der hatte jetzt seinen 350. Todestag, aber auch um Lieder, so im Austausch Lieder, die uns heute durchs Leben tragen, die uns helfen. Wir gehen hinein in diesen Sonntag und in die neue Woche mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.